Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Walter Dürr zu Ihnen, doch vorher hören Sie eine Schriftlesung sowie eine kurze Geschichte von Freddy Peter und ein Chorlied der Zionsänger mit dem Titel »Die dem Herrn vertrauen«. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel Freude und Gottes reichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Heute Morgen wird uns Walter Dürr die Botschaft weitergeben und sein Thema lautet Festigkeit bis zum Tag der Ewigkeit. Ich möchte jetzt die Schriftlesung vornehmen und bitte Sie alle dazu aufzustehen. Und ich lese aus Psalm 37 die Verse 23 bis 29. Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden und er hat Gefallen an seinem Wege. Fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Er ist allezeit barmherzig und leiht gerne und sein Geschlecht wird zum Segen sein. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, so bleibst du wohnen immer da. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. Ewiglich werden sie bewahrt, aber das Geschlecht der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land ererben und darin wohnen alle Zeit. Bis soweit das Wort des Herrn. Ende des 15. Jahrhunderts lebte in einem kleinen Dorf bei Nürnberg ein Ehepaar mit 18 Kindern. Das waren noch Zeiten. Um das Essen für seine Familie zu beschaffen, arbeitete der Vater sehr hart. In dieser scheinbar hoffnungslosen Situation träumten zwei der Kinder davon, aber Künstler zu werden, obwohl sie wussten, dass ihr Vater niemals in der Lage sein würde, sie zu unterstützen. Nach vielen Diskussionen beschlossen die beiden, eine Münze zu werfen. Der Verlierer würde im nahegelegenen Bergwerk arbeiten und mit seinem Lohn den anderen Bruder auf der Akademie unterhalten. Wenn der dann das Studium beendet hätte, würde seinerseits er dem Bruder das Studium finanzieren. Eines Morgens losten die Jungen. Albrecht Dürer gewann und ging nach Nürnberg. Sein Bruder Albert trat die Arbeit in einem Bergwerk an und unterstützte seinen Bruder. Albrechts Kupferstiche, Holzschnitte und Ölgemälden waren bald weitaus besser als die der meisten Professoren und gegen Ende seines Studiums verdiente er sogar bereits eine beachtliche Summe mit seinen Aufträgen. Als der junge Künstler nach 4 Jahren in sein Heimatdorf zurückkehrte, veranstaltete die Familie Dürer ein großes Fest. Nach dem Essen erhob sich Albrecht, um seinem Bruder Albert für dessen aufopfernde Arbeit zu danken, die ihm geholfen hatte, sein Ziel zu erreichen. Und nun, Albert, geliebter Bruder, jetzt bist du an der Reihe. Du kannst jetzt nach Nürnberg gehen und auch deinen Lebenstraum verfolgen und ich werde die nächsten Jahre für dich sorgen. Alle Köpfe wandten sich erwartungsvoll dem anderen Ende der Tafel zu, wo eben der Albert saß. Tränen strömten über sein bleiches Gesicht, während er heftig den Kopf schüttelte und unter Schluchzen immer wieder »Nein, nein, nein« hervorstieß. Schließlich stand er auf und wischte sich die Tränen von den Wangen. Während er seine Hände an die rechte Wange presste, sagte er leise »Nein, Bruder, es ist zu spät. Schau, was die 4 Jahre aus meinen Händen gemacht haben.« Die Knochen jedes einzelnen Fingers sind mindestens einmal zerschmettert worden und in der rechten Hand habe ich eine so schlimme Gelenkentzündung, dass ich nicht einmal ein Glas halten kann, geschweige denn eine Feder oder einen Pinsel. Nein, lieber Bruder, für mich ist es zu spät. Seitdem sind mehr als 500 Jahre vergangen. Heute hängen Albrecht Dürers meisterhafte Werke in Museen überall auf der Welt. Doch das vermutlich bekannteste zeigt Alberts abgearbeitete Hände, die Albrecht Dürer gezeichnet hatte, um seine Ehrerbietung für alles, was sein Bruder geopfert hatte, zu erweisen. Er nannte diese Zeichnung auf der die zwei zusammengelegten Handflächen mit dünnen, zum Himmel gestreckten Fingern zu sehen sind, schlicht Hände. Durch alle Welt entdeckte überraschend schnell ihr Herz für dieses großartige Werk und gab ihm den Namen betende Hände. Wer dieses Bild betrachtet, sollte sich immer wieder daran erinnern, wie es entstanden ist, dass eben keiner von uns, nicht ein einziger, es alleine im Leben schafft. Die Bibel sagt in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und was dabei entsteht, haben wir jetzt gerade gehört.
Euch im Namen Jesu herzlich grüßen an diesem Morgen. Und ich glaube, wenn wir das, was wir jetzt schon gehört haben, diese kleine Geschichte, dann hat sich schon gelohnt, dass wir da waren. Und das festigt ja auch solche Begebenheiten aus dem Leben. In 2. Petrus 3,17 steht geschrieben, und das ist auch alles ein Wort für mich heute Morgen, hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festung fallt. Albrecht sagt, aus eurem festen Glaubensstand fallt. Revidierte Elberfelder sagt dazu, ich lese das jetzt nochmal, hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer Festigkeit fallt, aus eurer Festigkeit. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Also hier haben wir das Bild, das Paulus uns gibt, ein sehr starkes Bild. Hütet euch, dass ihr nicht weggerissen werdet. Das ist eine ernste Mahnung für uns. Eine moderne Übersetzung sagt noch dazu: Den unerschütterlichen Glauben lasst euch nicht abbringen von eurem unerschütterlichen Glauben. Geht nicht mit ihnen in die Irre. Wir leben in der letzten Zeit, wir stehen in Versuchungen, wir haben Kämpfe durchzustehen und wir können nicht sagen, was morgen ist. Wir wissen, dass er derselbe bleibt. Das steht fest, das ist eindeutig. Und das uns nicht aus seiner Hand reißen mag. Aber wie wir reagieren, das können wir jetzt noch nicht sagen. Wir vertrauen ihm. Aber eben, wir sollen wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes. Das ist die beste Medizin, um nicht weggerissen zu werden. Bis zum Tag der Ewigkeit, ein herrliches Wort. Der Tag der Ewigkeit, der wird hereinbrechen in unser aller Leben, ganz individuell. Es kann aber auch sein, und das haben wir hier, hören wir immer wieder, nach 1. Thessalonicher 4,16, 1. Korinther 15, 50 und folgende, dass der Herr plötzlich kommt und uns hinwegnehmen wird, wie er das bei Elia getan hat, wie er das bei Henoch getan hat. Das sind Fakten, und mit denen müssen wir rechnen, sie in unser Leben fest mit hineinnehmen. Wir brauchen Festigkeit. Aber wer redet von dieser Festigkeit? Das ist der Petrus. Und der Petrus, der hat das geschrieben. Und gerade der Petrus, Petrus war ein Mann, der dem Herrn Jesus auch sehr nahe war und auch sagen konnte, ich gehe mit dir in den Tod. Und nachher hat er ihn doch verraten. Das zeigt eben doch, sind wir ein bisschen vorsichtig, überschätzen wir nicht unser Gegründetsein in ihm, dass wir meinen, jetzt haben wir's. Nein, nein, selbst der Paulus hat es gesagt, ich jage ihm aber nach. Auch in Hebräer 12 steht geschrieben, 3b und 4, dass ihr nicht in eure Mut matt werdet und ablasset, denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wider die Sünde. Ich meine, darum geht's ja. Diese Kämpfe wider die Sünde. Der Roger Libby hat da hier einen Satz gesagt. Es ist doch wichtig, ich sag's mit meinen Worten, dass wir täglich Buße tun, uns reinigen lassen, dass wir nicht verstockt werden, dass wir da nicht in irgendeine Sache hineinkommen, die nicht gut ist. Täglich, denn was die Sünde tut, da brauchen wir ja nur den Psalm 51 zu lesen, wie David nachher den Wunsch hatte, tilge, tilge, tilge diese Sünde aus, wasche, reinige mich. Ich erkenne meine Sünde, sie ist immer vor mir. Ich habe übel getan. Sünde verunreinigt den Menschen. Sünde macht uns unglücklich. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Da kommt das Gericht. Sie beraubt uns der Gegenwart Gottes. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden. Sieh nicht länger auf meine Schuld, David. Sie betrübt den Heiligen Geist. Sie nimmt Friede und Freude von uns weg. Sie macht uns schuldig, schuldig vor ihm, schuldig bei Menschen. Sie ruiniert unser Zeugnis in der Welt. Der Herr Jesus sagt es ja in Matthäus 5, 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Sünde schließt unseren Mund im Zeugnis. René Schuddel, das habe ich mir auch sagen lassen, ich habe mit den Angehörigen ein wenig geredet, er hatte ja die Gabe, sich da irgendwo hinzusetzen zu den Leuten und sie zu missionieren, auf sie zuzugehen. Ich meine, die Gabe hat nicht jeder so auf die Weise. Der eine faltet die Hände im Stillen, wie wir es heute Morgen gehört haben. Der geht im Bergwerk arbeiten, damit der andere vorne den Dienst tun kann und so weiter. Aber wir sehen die Folgen der Sünde, dass wir schweigen, dass wir den Mund nicht mehr auftun, dass wir nicht mehr beten, dass wir nicht mehr den anderen unterstützen, dass wir die weltweite Arbeit nicht mehr sehen. Sünde führt ins Gericht Denken wir an den David, denken wir an die Bathseba, denken wir an das kleine Kind, das musste sterben. Denken wir an die Sintflut, das kam alles durch die Sünde. Die Sintflut, die Sprachenverwirrung, Sodom und Gomorra. Denken wir in Israel, denken wir an die Reichsteilung, denken wir an die Zerstreuung und alle Nationen. Alles eine Folge der Sünde. Denken wir an den großen Abfall, in dem wir uns jetzt befinden. Das ist alles eine Folge der Sünde. Sie wird vergeben, wenn wir ehrlich damit umgehen. Wenn wir sie ehrlich bekennen, 1. Johannes 1,9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jakobus 5,16, bekennet also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Sünde, die uns immer träge macht, die uns ankleben will, die uns anklebt, wie es im Hebräerbrief heißt. Wer das nicht will, von der Sünde sich zu trennen, der verwirft auch Christus. Der drängt Christus zurück. Er verwirft das Blut. Und damit hat der Mensch, wenn wir jetzt mal das Bild des Gottlosen sehen, keinen Frieden. Der Gottlose hat keinen Frieden, auch wenn er alle materiellen Güter hat. Er steht eindeutig unter dem Zorn Gottes. Römer, zum Beispiel Römer 2,5, du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Oder Johannes 3,36, aber der Zorn Gottes bleibt über ihnen beständig. Ein weiteres, dieser Mensch, diese Menschen, sie kennen keine Reinigung von Sünden. Das ist ja das Schlimmste. Wenn ein Mensch in seinen Sünden sterben muss. Titus, unrein ist beides, ihr Sinn und auch ihr Gewissen. Was hilft alles äußere Streben in dieser Welt, wenn wir das nicht haben, nicht Reinigung von unseren Sünden haben? Was hilft das alles? Dann bleibt alles nur Schein in unserem Leben. In der Wirklichkeit ist alles ein Widerstreben gegen die Wahrheit, ein sich gegenseitiges Verführen, wie es im Wort geschrieben steht. Ein Daheimfallen, dem Antichristen in die Hände fallen, schlussendlich dem Teufel und den Dämonen. Ein weiteres, der Mensch ist fern von Gott. Er kennt keine Versöhnung. Wie lieblich, wenn wir wieder versöhnt sind, wenn mal Spannung und Not und Elend da war. Ich denke, wir kennen das alle, dieses Unversöhnliche auf unser Recht pochen wollen. Der Gottlose kennt keine Versöhnung und darüber hinaus, er hat auch kein ewiges Leben. Warum ist das so? Was hält er denn fest? Er hält fest am Geld, an den Dingen dieser Welt. Er hält fest eben an der Welt, wie Demas, der die Welt lieb gewonnen hat. Und er liebt sich selbst. Er ist selbst der Mittelpunkt und nicht der Herr. Er liebt die Sünde. 2. Timotheus 3,4, sie lieben die Wohllust mehr als Gott. Diese Sünde, das ist der Kampf, mit dem wir es zu tun haben, die uns aus der Festung herausnehmen will, in die wir durch den Glauben an den Herrn Jesus hineingekommen sind, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, wie es im Kolosser 1,13 geschrieben steht, die Sünde, die vor der Türe unseres Herzens lauert. So steht's geschrieben. Sünde, die sich so groß vor unsere Augen malen will und zu uns sagen will, das kann nicht mehr vergeben werden in deinem Leben. Das ist die Sünde, die schwer sein kann. Es gibt heimliche Sünden, unerkannte Sünden, blutrote Sünden. Sie sind der Leute verderben. Es heißt auch, sie führen uns dahin wie einen Wind. Ein starkes Beispiel auch wie dieses Weg. Hütet euch, dass ihr nicht weggerissen werdet. Führt die Leute ins Verderben. Sie wendet nach Jeremia 5,25, eure Sünden wenden das Gute von euch. Sie liegen auf dem Menschen schwer. Sie können verstocken. Erschrecken, die Sünde verletzt unsere Seele. Und wie viele Verletzte das es da gibt, das sehen wir ja überall. Aber Gottlob, diese Erlösung von den Sünden, die wurde geplant, da hat es noch gar keinen Planeten Erde gegeben. Wunderbar. Vor Grundlegung der Welt, 1. Petrus 1,20, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbar zu den letzten Zeiten um euretwillen. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden, sagt der Herr. Jahrtausende lang wurde dieser Heilsplan, er war geplant in der Herrlichkeit. Da war er schon geplant, da hat es noch keinen Menschen gegeben. Und verwirklicht durch Jahrtausende hindurch, durch die vielen Opfer bei Adam und Eva, die Fälle, die gemacht wurden, da mussten die Tiere sterben. Und dann bei den vielen Opferungen bis hin zu Jesus. Das waren Tausende von Jahren. Mir hast du Arbeit damit gemacht. Aber ein wunderbares, es ist eine Erlösung da, geschaffen am Kreuz für jeden Menschen auf dieser Erde, für die Israelis, für die Juden, für die Araber gleichermaßen, welche er durch sein eigen Blut erworben hat. Wunderbar. Die Erlösung wird im Glauben erworben, im Glauben. Kommen wir zu ihm, diese Erlösung, sie wird im Himmel besungen. Was muss das sein? Im Himmel wird sie besungen, Offenbarung 5,9. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist erwürget und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut. Hast uns Gott erkauft mit deinem Blut aus allerlei Geschlecht und Zunge und Volk und Kanton und Heiden. Aus allen Kantonen. Jawohl. Und hast uns unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht und wir werden Könige sein auf Erden. Was für ein Adel liegt da drin, der Herr. Was hat er doch für uns getan? Er möchte, dass wir fest werden, dass wir wachsen, dass wir zunehmen. In der Bibel gibt es ja viele Beispiele von Gottesknechten, die fest geblieben sind, die von hier aus immer wieder gepredigt wurden, wie der Henoch, ein Mann, der 300 Jahre in einem göttlichen Leben blieb. Und dieweil er ein göttliches Leben führte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Entrückung. Bei Henoch, zu seiner Zeit, Verwandlung des Leibes, zwicken wir uns mal an der Hand, dieses Fleisch, dieser Leib, der verweslich hineingelegt wird in die Erde, der verwandelt wurde in einem Moment, das ist unser Gott. Ich möchte es an dieser Stelle noch einmal sagen. Wenn man das Testament macht, sollte man, ich meine, das Erste ist, dass man dem Herrn vertraut, sein Leben ihm gibt, sich bekehrt, dass man Buße tut, umkehrt und so weiter. Aber auch, dass man dazu schreibt, hier, ich lasse meinen Leib nicht verbrennen. Das tut man nicht, das ist ein Gräuel vor dem Herrn. Festigkeit sehen wir auch im Leben des Noah. Denn zu seiner Zeit hieß es, dass sich die Leute nicht mehr strafen ließen durch den Geist Gottes. Noah ließ sich strafen. Noah hat noch angenommen, was Gott gegeben hat. Noah ging auf das Wort Gottes ein. Lassen wir uns noch strafen, dann wird es in jedem Fall gut kommen auf unserem Weg. Es ist ein gutes Zeichen, wenn wir uns von ihm strafen lassen. In der Stille, wenn das Wort uns trifft. Festigkeit bei Noah, indem er sich unterweisen ließ. Festigkeit bei Mose. Er erwählte viel lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden. Ungemach, ich habe danach geschaut, Ungemach, Unterdrückung und Verfolgung hat dieser Mann gewählt. Das ist das, was wir gerne meiden möchten. Unterdrückung. Ich meine, uns geht es ja gut hier im Westen. Aber eben, dadurch kam die Festigkeit, indem er das angenommen hat, den Weg Gottes angenommen hat. Festigkeit sehen wir bei Josua. Josua, seine letzte Botschaft lautete, In Josua 23, 6, so seid nun sehr getrost, dass ihr haltet und tut alles, was geschrieben steht im Gesetzbuch Moses, dass ihr nicht davon weichet, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass ihr nicht unter diese übrigen Völker kommet. Auch da die Liebe Gottes, weiche weder zur Linken noch zur Rechten, denn sonst kommt die Bedrängnis. Wenn die Vermischung kommt in unserem Leben, dieser sogenannte Synkretismus, wo die Wahrheit geopfert wird um der Gemeinschaft willen, das wird für uns ein Strick, ein Netz, eine Geißel und ein Stachel werden in unserer Seite. Das sehen wir in Israel in diesen Tagen. Da gibt es eine Armee im eigenen Haus, die gegen die Tagesordnung ankämpft, diese Palästinenser. Das ist etwas Schlimmes. Strick, Netz, Geißel, Stachel in der Seite. Das ist hochaktuell. Und es ist ja richtig, was sie in diesen Tagen tun. Dass sie sagen und zeigen, wer der Herr im Haus ist. Das tut der Herr Jesus ja auch in unserem Leben. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist führt uns ja auch immer dahin. Er ist der Herr. Er muss herrschen. Johannes hat gesagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen, er muss wachsen. Strick, Netz, Geißel, Stachel. Und zum Schluss, die Vermischung bringt dann noch das Gericht Gottes, in dem, wie es heißt, bis dass er euch umbringe, im Alten Testament. Gott selber, die Feinde und nachher noch das Gericht Gottes, dass er sie umbringt. So schlimm ist das, wenn wir uns nicht festigen lassen. Das hat es zu allen Zeiten in Israel gegeben. Diese Vermischung, ich rede auch zu meinem Herzen, die Gefahren sind täglich da. Die Vermischung in der Richterzeit hat böse Früchte gebracht. Zur Zeit Elis wurde die Bundeslade gestohlen von den Philistern, ein Gericht. Saul, der noch alle Wahrsager hinausgetrieben hat, zum Schluss geht er selber zu einer Wahrsagerin. Salomo, der durch die Frauen gefallen ist, der in den Götzendienst hineinkam. Jerobeam, der ein eigenes geistliches Zentrum errichtet hat in Samaria. Ahab, Zedekia, einer der letzten Könige in Israel, der befragte den Jeremia. Er sagt, ist wohl ein Wort vom Herrn vorhanden? Und was macht er nachher? Er geht nicht aufs Wort ein und das Gericht kommt über ihn. Er muss sehen, wie seine eigenen Söhne vor seinen Augen getötet werden in Babel und ihm werden die Augen ausgestochen. Aber eben, ist wohl ein Wort vom Herrn vorhanden? Das klingt so religiös, es klingt so überzeugend und doch, da war keine Festigkeit. Er wollte fliehen vor den Kriegern aus Babel, wie anders bei Jeremia, wie der Nebusaradan, dieser Hauptmann, gefragt hat, wo ist er, der Jeremia? Der Jeremia, dem wird nichts geschehen. Befehl von Nebukadnezar, weil er treu war. Der Herr möchte Festigkeit für unser Leben und dazu gebraucht er auch seine Rufer. Er hat seine Rufer im Alten Testament gehabt, er hat sie im Neuen Testament gehabt, auch diesbezüglich zur Zeit von Eli, da kam der kleine Samuel. Oder bei Ahab, da war es der Elia. Es immer wieder sind Propheten aufgestanden vor der Wegführung, in der Wegführung, im Exil. Denken wir an Hesekiel, denken wir an Daniel. Nachher nach der Rückführung aus dem Exil, wie sie ihren zweiten Tempel bauen durften, Haggai, Zacharia. Der Herr mitten im Gericht, immer wieder hat er sein Licht leuchten lassen, wollte sie befestigen, an sich binden. Die Liebe Gottes vor dem Gericht, im Gericht, nach dem Gericht, damit wir nicht verlieren, ich sag's mal geistlich für uns heute, was wir erarbeitet haben. Ein starkes Bild, ich habe das schon einmal verwendet auch, für diese Festigkeit, das ist mir dieser Kaleb. Kaleb, auch stichpunktartig möchte ich darauf eingehen. Kaleb, ein treuer Nachfolger des Herrn. Der Herr selbst gibt Zeugnis über ihn in 4. Mose 14, 24. Aber meinen Knecht Kaleb darum, dass ein anderer Geist mit ihm ist und er mir treulich nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, darein er gekommen ist, und sein Same soll es einnehmen. Die vielen von Israel, die haben alle die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und doch haben sie gemurrt. Immer wieder gemurrt. Dieses Murren. Wie lange murret ihr, heißt es einmal im Klagelieder. Ein jeder murre wieder seine eigene Sünde. Dann wird's wieder gut. 10-mal, sagt der Herr, habt ihr mich jetzt versucht. Sehen wir, wie genau eigentlich Buch geschrieben wird im Himmel. Das hat mich auch erschüttert. Kaleb, der das nicht getan hat. Kaleb, der einen anderen Geist hatte. Kaleb, der Bruderliebe hatte. Er sagte über seine 10 anderen Kundschafter, es war ja Kaleb und Josua, die treu blieben. Aber die anderen 10, die haben einen Aufruhr angezettelt im ganzen Volk. Das war ja furchtbar. Trotzdem, sagt Josua in 14,7, redet er von seinen Brüdern. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgegangen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Er hätte ja da ganz andere Ausdrücke verwenden können. Aber eben Festigkeit hat auch damit zu tun, dass wir unseren Bruder, wenn er gläubig ist, ist es ein Bruder. Wenn er in der Sünde steht, dann muss man ihm zeigen, dass das nicht recht ist. Aber er ist ein Bruder. Es ist wichtig, dass wir diese Schau haben und nicht übereinander herziehen und die Kübel übereinander ausschütten. Das ist nicht die Art Jesu. Festigkeit kommt dadurch auf gar keinen Fall. Kaleb, er hatte einen anderen Geist. Das gibt andere Möglichkeiten. Das geht über den Verstand hinaus. Das ist ja bei der Jugend so und das ist in unserem Leben so. Ja, wie kann ich jetzt rein durchs Leben gehen als junger Mensch? Es sind so viele Versuchungen. Wie lange ist das möglich zu warten bis da zur Heirat? Heute wird so viel angeboten, die Versuchungen sind groß. Es gibt ein Geheimnis und das ist die Kraft des Geistes. Das ist so. Ich rede jetzt nicht so aus der Theorie. Ich meine, ich habe mich auch für die Mission gemeldet. Der Herr hat so geführt, nach Brasilien rüber. Ach, da hat es viele schöne Dinge zum Anschauen. Ich habe auch nicht geheiratet gleich am Anfang. 7 Jahre gewartet. Der Herr hat das so geführt. Der Herr hat Gnade gegeben, hat auch da Kraft gegeben, auch da enthaltsam zu leben. Das mal ganz so nebenbei. Der Herr ist treu. Er kennt auch unsere Schwachheiten. Aber eben, es ist sein Geist. Es ist seine Kraft. Es ist sein Wort, das uns da die Hilfe ist. Und das Wort, das wir täglich auch drüben immer wieder uns zur Andacht da zusammengetroffen haben und einander in die Augen geschaut haben. Das hat immer wieder neu geholfen, aufgerichtet. Mit diesem Gott, ich will das nicht zu laut sagen, ich bin auch versuchbar. Ich habe auch meine Probleme, ich habe auch meine Kämpfe. Habe ich auch, wie ihr auch. Aber eben, wir wollen uns ermutigen an diesem Morgen. Mit meinem Gott, heißt es einmal, kann ich über die Mauer springen. Er sagt, sollte mir etwas unmöglich sein. Abraham konnte sagen, wie er seinen Sohn dabei war zu opfern, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken. Das ist nicht eine Frucht seines Geistes gewesen, sondern eine Frucht des Geistes Gottes in ihm. Luther konnte sagen, wenn er so viele Teufel wie Dachziegel in der Stadt Worms hat, ich werde doch zum Kaiser gehen. Das hat er nicht von sich aus gesagt. Das ist der Geist, der kühn gemacht hat. Das war bei Kaleb der Fall. Er war entschlossen im Handeln. Er konnte sagen, wir werden das Land einnehmen. Wir werden es einnehmen. Er hat sich auf die Verheißungen Gottes verlassen. Er war sogar siegesgewiss gewesen. Heute ist es oft so, dass man sagt, naja, wir haben da im Abendmahl ein paar Leute, die waren früher Alkoholiker, da tun wir lieber Traubensaft austeilen. Ist der Herr, dass er frei macht, auch vom Alkohol, dass er einen Menschen wirklich reinigt davon, dass er ihn frei macht von der Sucht? Natürlich ist er das. Er macht ein Neues. Das kann er doch tun. Aber ebenso sind wir, dann schmälern wir die Botschaft, schmälern wir seine Allmacht. Gott kann Hartgebundene frei machen. Kaleb wartete unbeirrt 45 Jahre auf die Verheißung, dass er reinkommen kann in das Land. Und er sagt in Josua 14,10, und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, dass der Herr solches zu Mose sagte, die Israel in der Wüste gewandelt hat. Er blieb an der Verheißung, er musste warten, 45 Jahre lang. Und auch wir dürfen uns üben im Warten. Noch etwas zu diesem Kaleb, er bezeugt Gottes Treue inmitten von dem Unglauben des Volkes. Das Volk war ja so rasend in Israel, die haben gesagt, wir werfen einen Hauptmann auf und wir gehen zurück. Dass Mose und Aaron aufs Angesicht fielen, dass Josua und Kaleb ihre Kleider zerrissen, so schlimm war das damals gewesen. Aber Josua und Kaleb sagten, das Land, das wir durchwandelt haben, es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in das Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallet nur nicht ab vom Herrn, fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot fressen, es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. Schutz. Schutz haben die, die ihm gehören. Alle anderen haben keinen Schutz. Das ganz einfach zu unserer Ermutigung. Die Engel Gottes sind ausgesandt um derer Willen, die das Himmelreich erben werden. Kaleb blieb fest, auch als Drohungen da waren. Man wollte die steinigen, diese vier. Und da heißt es, da sprach das ganze Volk, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn in der Hütte des Stifts allen Kindern Israel. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn. Das ist eine wunderbare Ermutigung. Wenn Not da ist, schauen wir nicht nur auf die Not, sondern auf die Herrlichkeit. Wie Mose gebetet hat, so lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und die Herrlichkeit, die erschien damals mitten in der Not. Und das ist doch auch ein Gebet für uns, dass dies so geschehen möge. Kaleb bekam als Erbteil Hebron. Hebron bedeutet Gemeinschaft, bedeutet Verbindung. Hebron ist ja eine der ältesten Städte der Welt im Stamme Juda. 1. Mose 13, 18. Gemeinschaft, das hat der Kaleb ausgezeichnet, die Gemeinschaft mit seinem Herrn. Wir brauchen eine Gemeinschaft, die über den Tod hinaushilft. Wir brauchen eine Gemeinschaft gegen den Satan. Wir brauchen jemanden, der Sieger ist über den Tod. Wir brauchen eine Gemeinschaft mit jemandem, der stärker ist als alle List des Feindes. Die haben wir im Herrn Jesus Christus. Mit ihm haben wir das. Mit ihm kriegen wir diese Festigkeit. Wir wissen, dass der Herr Jesus kommt, dass er bald kommt. Und das ist ja unser Wunsch, dass wir festbleiben. Durch all die Jahrhunderte immer wieder haben große Gottesknechte gesagt, er kommt. Seid wachsam, John Wesley. Erwartet ihn jede Stunde. Martin Luther. Wir wollen aufsehen mit erhobenen Häuptern. Wir wollen ihn mit freudiger Sehnsucht erwarten. Calvin, die ganze Schrift schärft uns ein, hoffnungsvoll auf die Ankunft Christi zu warten. Wie nahe muss er uns jetzt sein, heute schon sein? Der Feigenbaum, der grünt, die Juden, die gehen ja nach Hause, die kehren ja heim. Das ist ja Gottes Werk in unseren Tagen. Das dürfen wir ja der ganzen Welt sagen. Die Juden, die tun doch da nichts Ungehorsames, dass sie heimgehen in das Land Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das Heim, ich meine, es gibt ja einen Vermieter, eben einer, der vermietet und einer, der das mietet, oder? Der Mieter und der Vermieter. Und der Vermieter, der hat jetzt mal ein paar hundert Jahre, hat er das zugelassen, dass die Palästinenser darin wohnen durften. Das war ja auch Gericht über Israel. Aber jetzt sagt der Vermieter, eben ganz praktisch, jetzt wird ihnen aufgekündigt, jetzt kommt mein Volk wieder da rein. Und da müssen sie eben horchen und darauf eingehen und dann kommt das normalerweise auch gut. Es könnte ganz friedfertig über die Bühne gehen. Es ist doch Gottes Sache. Also ich habe darüber gelesen im Hesekiel. Ich meine Israel, die Juden, sagen man, ja, die sind, was die alles machen und so. Ja, das stimmt ja. Warum bringt Gott sie zurück? Hesekiel 36. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht der Herr, Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, welchen ihr entheiligt habt unter den Heiden, zu welchen ihr gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen, und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr sei, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihnen an euch erzeige, dass ich heilig sei, denn ich will euch aus den Heiden holen und euch aus allen Landen versammeln und wieder in euer Land führen und will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr mein werdet von all eurer Unreinigkeit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Zuerst heißt es, um seines Namens willen tut er das. Und dann wieder heimbringen, den Staat gründen, festmachen und zum Schluss bekehren, salben, ausrüsten zum Dienst. Das dürfen wir verkündigen, das dürfen wir der Welt sagen. Ordnet euch ein, den Palästinensern, ordnet euch ein, kniet euch nieder vor dem Gekreuzigten. Es tut meinem Herzen gut, einem Moslem das einfach zu sagen. Du, weißt du, es ist Jesus. Weißt du, wenn ich Mohammed vergleiche und Jesus vergleiche, weißt du, tu's, dann wirst du selber sehen. Knie dich nieder vor ihm, dann wirst du selig. Da kommt Frieden hinein ins Leben. Um seines Namens willen, was tut er alles? Um seines Namens willen in unserem Leben, in meinem Leben, dass ich hier stehe, um seines Namens willen. Ich kann mir doch da nichts einbilden. Es heißt doch, am Ende stehen wir da und sagen, wir sind unnütze Knechte gewesen. Er, der Bräutigam, kommt. Der Kaufpreis für die Gemeinde ist der Sohn. Der Vater hat den Sohn gegeben, sein Blut, wir sind erkauft durch das Blut des Lammes. Der Vater hat sich das alles kosten lassen, alles. Der Bräutigam heute schon, hab das in einem Buch auch von Bruder Mauerhofer gelesen, er verwendet seine ganze Zeit für seine Braut. Wir haben viel vom Bräutigam gehört, auch in den Büchern von Bruder Malgo. Siehe, der Bräutigam kommt, er verwendet seine Zeit für uns. Und wie viel Zeit verwende ich für mich? Er betet für uns, er tritt für uns ein, er leitet uns durch seinen Geist, er sendet, er beruft, er wirkt durch uns, er führt auf grüne Auen um seines Namens willen, er umgibt uns nach Psalm 139. Das ist so eine nie abbrechende Treue, wie es in 2. Thessalonicher 3,3 steht, aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Dieser Bräutigam, er, der uns das Brautgewand gibt, er, der das erwirkt hat für uns, 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Was gilt jetzt? Unsere Anstrengung oder gilt das Werk auf Golgatha für uns? Wenn wir dem Tode nahe sind, dann werden wir da ein bisschen ernsthafter drüber nachdenken. Die Gerechtigkeit, das Kleid der Gerechtigkeit, damit wir in ihm, in Jesus, werden wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Sonst gibt's kein Kleid der Gerechtigkeit, kein einziges. Sonst geht es in die Finsternis. Bis jetzt sehen wir ihn noch nicht, wie er ist, aber er wohnt in unseren Herzen durch seinen Heiligen Geist. Diese Gemeinschaft, die haben wir schon, das ist schon da. Durch seinen Geist wohnt er in uns und einmal werden wir in alle Ewigkeit mit ihm Gemeinschaft haben dürfen, ihn sehen, wie er ist. Und es heißt auch, die Braut, sie wird mit ihm regieren 1000 Jahre. Ein wunderbares Wort. Danach beim jüngsten Gericht mit ihm richten. 1. Korinther 6,3 sagt Paulus, wisset ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wenn wir unsere Berufung anschauen heute Morgen, im neuen Himmel, im himmlischen Jerusalem mit ihm regieren, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wird ein unbewegliches Reich sein. Und wenn wir das alles hören, dann können wir doch wirklich sagen, es lohnt sich doch das Überwinden. Das habe ich mir auch gesagt. Es lohnt sich doch das Überwinden. Es geht ja nicht um heute und morgen, es geht um die ganze Ewigkeit. Diese Bereitschaft, einfach zu warten, nicht zu datieren, wann er kommt. Also ich meine, das ist ja auch ein Punkt. Gott lässt sich in seinem vorgefassten Ratschluss nicht von der Stellung seiner Kinder bestimmen. Du musst nicht rechnen, wann der Herr kommt und sagen, jetzt müsste es sein. Das ist fleischlich, das enttäuscht. Und da werden wir müde und schlafen, nein. Sondern warten, er macht das schon recht. Er kommt schon zur rechten Stunde. Bei ihm gibt es keinen Verzug. Das gibt's nur bei uns, die wir rechnen und berechnen und hin und her machen. Und nachher fallen wir runter und da sind wir nachher enttäuscht und vertrauen nicht mehr. Sollen wir nicht tun. Auf Anregen des Geistes Gottes ist der Simeon in den Tempel gegangen und die Hanna. Denen wurde nicht gesagt, Jesus wird jetzt in den Tempel kommen. Auf Anregen des Heiligen Geistes sind sie da ganz einfach ins Zentrum hineingeführt worden. Wer überwindet, heißt es in seinem Wort. In der Offenbarung lesen wir von dem Überwinden. Offenbarung 2,7, wer überwindet, den werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradiese Gottes ist. Also der wird im Paradiese Gottes sein. Der Schächer, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. 2,11, wer überwindet, der wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Weiter 2,17, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Wir werden einen neuen Namen haben in der Ewigkeit. Wir werden uns einen neuen Namen geben. Er heißt nicht mehr Franz und Fritz und Helga und Emma und Lisi. Einen geistlichen Namen werden wir da haben. Wer überwindet, dem will ich Macht geben über die Nationen. Wir werden mit ihm richten, wie wir es gehört haben. 3,5, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern begleitet und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor dem Vater, vor seinen heiligen Engeln. Wer überwindet, wird eine Säule sein, er wird nie mehr hinausgehen. Das ist das himmlische Jerusalem, nie mehr wird da etwas Unreines sein und meinen neuen Namen und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen, den wird er auf ihn schreiben, auf den Gläubigen. Sehen wir, was wir für eine Berufung haben, eine wunderbare Berufung. Und darum lohnt sich doch die Festigkeit, die Zeit ist wirklich um. Aber ich glaube doch, dass wir es auch mit Steinen zu tun haben in unserem Leben. Und da, wo wir zweifeln, diese Festigkeit, die der Herr uns doch geben will, Festigkeit. Und da haben wir Steine im Leben. Was tun wir damit? Wir haben ja heute gute Daunen, wenn wir nachts schlafen. Wir haben ja weiche Betten, wir haben ja feine Sachen. Aber eben, wenn es da drin keine Ruhe hat oder da drin, wenn wir Probleme und Sorgen und Nöte haben, dann kann das was Hartes sein in unserem Leben. Da habe ich noch, das möchte ich doch noch sagen, da habe ich an den Jakob gedacht, flüchtig. Was war das für einer? Der musste die Heimat verlassen, weil er erstens hat er den Vater betrogen, belogen, seinen Bruder beraubt, des Segens beraubt. Da kamen Morddrohungen, da war Nacht und Dunkel, flüchtig. Vielleicht sind wir auch manchmal flüchtig. Die Nacht bricht herein, die Sonne geht unter. Und da war dann der Jakob, da hat er sich einen Stein gesucht und hat das unter sein Haupt gelegt und kam an einen Ort, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen, und er nahm einen Stein des Orts und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an dem Ort schlafen. Vielleicht ist es auch so in deinem Leben. Wenn ich nach Israel schaue, viele, viele Steine können nachts nicht mehr schlafen. Ein Bild für Israel, ein Bild der Jakob, das ist ihm doch durch das Herz gegangen. Betrug mit dem Vater, Betrug mit dem Sohn, Morddrohungen, allein, isoliert, unterwegs, ein Fremdling. Was für eine Not. Not? Ohne den Herrn wäre es Not gewesen. Aber gerade da, dieses Harte, darauf hat er einen Traum gehabt. Einen wunderbaren Traum hat er da gehabt. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf, auf und nieder. Hat Jesus nicht auch gesagt, ihr werdet sehen, die Engel Gottes auf und niedersteigen sehen. Herrlich, ein Bild auf Jesus. Ist nicht das Letzte in unserem Leben, das Harte, das Schwere. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr Abrahams, deines Vaters Gott und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Darauf, wo Israel liegt und schläft, da die harten Steine, er wird ihnen das Land geben. Er wird uns das Land geben. Die Not, da wo jetzt noch der Philister herrscht in unserem Leben, wenn wir nur an ihm bleiben, dann wird er das verändern. Dann wird er den Sieg geben, dann wird er den Philister davonjagen, dann wird er ihm den Kopf abschlagen. Und dein Same soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Abend, Morgen, Mitternacht und Mittag. Und durch dich und deinen Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Segen wird ausgehen von Israel, Segen wird ausgehen von Jerusalem. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Bringt er sie jetzt nicht wieder, nach 2000 Jahren wieder zurück in das Land der Väter, denn ich will dich nicht lassen, bis dass ich tue alles, was ich dir geredet habe. Ein herrliches Wort. Aber eben, jetzt sind wir dann wirklich am Schluss. Aber eben dazu braucht es so viele Sachen, die ich heute Morgen alle nicht erwähnt habe. Ich habe sie nicht erwähnt, die Festigkeit, die braucht doch einfach das Ruhen im Kreuz, das Ruhen in seiner Tat, was er vollbracht hat, das täglich Buße tun, das Blut in Anspruch nehmen, das sich übervorteilen lassen, wo es nötig ist, das im Geiste leben, denn das ist ja die Kraft, das ist ja das, was uns immer wieder runterschmeißt, wenn wir Dinge selbst in die Hand nehmen wollen, dann regiert nicht, wie es in 2. Timotheus 1,7 steht, der Geist, den der Herr nennt, einen Geist der Furcht, der Kraft und der Liebe und der Zucht. Festigkeit bis zum Tag der Ewigkeit, er gibt uns Festigkeit durch sein Wort. Der Bruder, der uns ein Wort gibt, die Schwester, die uns ein Wort gibt. Nehmen wir es vom Herrn, auch wenn wir eines sehen, es erquickt und stärkt unsere Herzen. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Walter Dürr mit dem Thema Festigkeit bis zum Tag der Ewigkeit. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Und wenn Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!